Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und warum kann man uns jetzt hören?
Hallo Marcel, grüß dich.
Hi Nino, na?
Ja, es ist ja schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Unser erster gemeinsamer Podcast. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.
Du sagst Nagel im Kopf, ich sag verdammt einen am Helm haben. Ich stehe immer hinter dir.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Benz und ich. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Hier geht es um Jörn und den habt ihr ja in den vergangenen Folgen schon mal gehört. Und der ist natürlich auch schon hier bei uns und heute dreht sich mal alles um Jörn und die No Ghost Germany. Grüß dich Jörn, hi.
Jawohl, moin moin. Heute eine Folge tatsächlich über die No Ghost Germany, wo ich maßgeblich dran beteiligt bin. Und da denke ich, da habe ich noch 1, 2, 3 ganz nette Geschichten zu erzählen, die dann auch für den Mercedes-User, sag ich mal, durchaus interessant sein können. Also da ist dann so Stichwort Umschlüsselung wie nennt man das?
Schadstoffeinstufung.
Wie heißt das denn eigentlich? Ja, genau, Schadstoffeinstufung, das ist es, genau, die Umschlüsselung dessen. Und dann Traglast, haben wir ja schon drüber gesprochen, Dachtraglast. Und wie das alles so zustande kam, überhaupt, dass wir mit Mercedes unterwegs sind. Und wie gesagt, so die Geschichten von A bis Z.
Ja, und auch eigentlich so ein bisschen, eigentlich so die Geschichte auch dahinter, woher wir uns eigentlich kennen.
Ganz genau, das ist ein ganz großer Teil. Und da, eigentlich hat es ja im Grunde damit angefangen, dass wir diese Umschlüsselung, jetzt bin ich gar nicht sicher, wie das eigentlich wirklich zustande kam. Also ich wollte das umschlüsseln lassen daraufhin, dass du mir den Tipp gegeben hast. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie wir eigentlich wirklich in Kontakt kamen.
Ja, drehen wir nochmal ganz kurz so ein kleines bisschen die Uhr zurück. Und wer jetzt eventuell nicht alle Folgen vorab gehört hatte, ganz kurz mal zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum bist du heute in dieser Sendung? Was hast du denn mit Mercedes zu tun? Wir tun immer so, als wenn wir dich noch nicht gehört hätten.
Genau. Also, ich bin Jörn Menzel, komme aus Bremen und bin Mitglied bei den No Ghost Germany. Und das ist ein Ghostbusters-Fanclub, Film-Fanclub, die wir angefangen haben mit 2 Mann. Eigentlich irgendwann, als der neue Film rauskam, haben wir uns gedacht, dass wir uns die Uniform kaufen und so nachbauen, sag ich mal. Und dass wir dann einfach in den neuen Film, der ja nun knapp 40 Jahre später dann rauskam, der dritte Teil, dass wir dann einfach ins Kino gehen. Dann kam Corona, das Ganze hat sich dann erheblich verlängert oder verzögert, meine ich. Es ist dann 2, 3 Mal verschoben worden. Und 2 Jahre später waren wir dann eigentlich filmoriginal ausgerüstet und hatten dann eben auch diesen Ecto, diesen 124er, der dann, als wir ihn kauften, schon in großen Teilen umgebaut war, was wir dann aber alles nochmal anders und neu gemacht haben und eben in unseren Augen auch besser gemacht haben. Lösungen, die halt auch langlebiger sind und eben aus unserer Sicht auch besser gelöste Lösungen für die Dachbefestigung des Dachgepäckträgers und so weiter, was halt vorher nicht ganz so glücklich gewesen ist. Und dann haben wir über einen befreundeten Club eben, wie gesagt, diesen 124er angeboten bekommen, ob das was wäre für uns, weil wir halt sehr aktiv sind. Und dann hatten wir gedacht, das ist eigentlich genau das Richtige mit so einem Wagen. Das war nochmal so ein Wunsch irgendwie, auch den sich zu erfüllen. Und wir haben hier in Bremen angefangen und da ist dann noch so diese kleine Sidekick dabei, dass eben das T-Modell ja in Bremen hier gefertigt wurde. Und da haben wir gesagt, als Bremer Club ist es ja ein absolut, und auch überhaupt, sage ich mal, die Einsatzfahrzeuge oder Behördenfahrzeuge aus der Zeit, das waren ja nun oft genau diese Fahrzeuge. Und so sind wir dann zum 124er gekommen und haben den dann halt weiterhin aufgebaut, haben dann nochmal die ganze Beklebung und so verbessert und entsprechend unseren Vorstellungen dann verändert. Und dann einen Dachgepäckträger drauf gehabt, der auch eben, wie gesagt, dachlasttechnisch am Anfang noch nicht so optimal war. Das haben wir dann alles verbessert, dass der dann auch so bestückt ist, dass wir wirklich das drauf haben, was wir haben möchten, aber eben auch noch innerhalb der zulässigen Dachlast. Der Wagen ist dann leider an den Achsen. Die Achsaufnahmen hinten waren dann irgendwann, also ich sag mal ein Jahr später, waren die komplett blätterteig. Wir haben dann den Wagen eigentlich im Grunde, sag ich mal, fast nicht mehr, also ein, zwei, dreimal noch fahren können. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht mehr bringen. Dann hat er eben auch keinen TÜV mehr gekriegt. Und das wäre dann für uns, da wir eben so einen kompletten, also wir sind kein wirklicher Club, sondern oder kein Verein, sondern Privatleute, die wir uns so in Vereinsstrukturen quasi zusammengetan haben. Inzwischen 30 Leute deutschlandweit und naja, treffen uns dann immer bei diversen Treffen und so weiter. Aber zu diesem Wagen noch, da waren dann eben diverse Rostlöcher an allen möglichen Stellen und eben die Achsaufnahmen, die waren durch und so weiter. Und da haben wir dann entschlossen oder beschlossen, dass wir den Wagen so mit unseren Mitteln nicht retten können.
Dann hatten und das wir den war auch der Wagen. Punkt, wo du dich bei mir gemeldet hattest tatsächlich.
Da war das der Punkt?
Ja.
Okay. Ich hab gar nicht im Sinn, wie das aber zustande kam. Über welches habe ich ins Forum geschrieben oder was? Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, wie du auf mich aufmerksam geworden bist, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Jetzt in unserem aktuellen Forum hast du dich auch anschließend erst angemeldet. Das kann nicht der Weg gewesen sein. Ich weiß nur, ich war in dem Sommer, war ich eine längere Zeit krankgeschrieben, hatte so einen kleinen Arbeitsunfall, konnte halt beinbedingt nicht laufen. Und in dem Zeitraum, da haben wir ein paar Mal telefoniert, haben uns darüber ausgetauscht. Dann hast du mir Bilder halt geschickt, dass der relativ rostig ist. Auch das haben wir mal einen Artikel darüber veröffentlicht. Den verlinken wir euch gerne ganz am Ende nochmal. Da kann man auch so das ein oder andere Bild mal vom Rost sehen. Da sind wir tatsächlich dann etwas näher in Kontakt gekommen, wo es darauf hinausging, dass das Fahrzeug wahrscheinlich nicht zu retten ist.
Genau, also es war definitiv schon viel zu weit und gut, wir haben den Wagen schon eigentlich im sehr, sehr schlechten Zustand übernommen und haben dann versucht, noch hier und da irgendwie schweißen zu lassen und so, aber es war dann am Ende einfach viel zu viel, was wir dann halt hätten nicht mehr bezahlen können, weil es für uns natürlich nur ein Hobby ist und eben wirklich eine Veranstaltungsgeschichte immer nur am Wochenende stattfindet. Und letztendlich, wie gesagt, wir sind nicht profitorientiert und insofern waren wir darauf angewiesen, dass der Wagen einfach erstmal läuft. So haben wir den Wagen dann verkauft. Natürlich, mit Verlusten ist ja ganz klar, aber den haben wir dann verkauft und haben uns eigentlich, oder so, und wir haben dann, weil viele Leute schon mitgekriegt haben, also wir sind schon durchaus in großen Teilen Deutschlands, kennt man uns, weil wir eben überall unterwegs sind, haben wir so eine Crowdfunding-Aktion gestartet und da ist tatsächlich so einiges zusammengekommen, dass wir uns dann halt nochmal einen 124er als T-Modell kaufen konnten, den wir, also selber haben wir natürlich auch Geld draufgelegt, klaro, aber dass wir uns dann einen in recht guten Zustand nochmal kaufen konnten, wo auch noch Arbeiten zu machen waren, aber das war eher überschaubar. Und diesen Wagen haben wir dann wieder hergerichtet, Fenster abgeklebt und eben Beklebung des Wagens und wieder den Dachgepäckträger natürlich montiert und den dann auch erweitert und neu gebaut, vor allem erstmal. Und diesen Wagen fahren wir auch noch bis heute und stecken bis heute noch Geld rein. Also das ist halt schon so, dass der im Zustand natürlich immer noch so ist oder auch so ist, dass das nicht ausbleibt. Aber wie gesagt, das ist ein wirklich schöner Wagen und so sind wir eigentlich mehr oder minder über den Club, der uns diesen Wagen angeboten hat, daran gekommen. War für uns jetzt gar nicht so im ersten Moment generell so einen Wagen zu haben, war gar nicht so der Plan. Nicht so konkret jedenfalls. Und dann wurden wir da eigentlich mehr oder minder mit der Nase draufgedrückt und dann haben wir gesagt, das machen wir. Ja, und dann sind wir halt so eigentlich auf den Wagen gekommen und haben auch gemerkt, dass unsere Veranstaltungssachen alles ganz genau in den Kofferraum passt und dass wir da wirklich ich hatte zu der Zeit einen Focus gefahren und da hätte ich das alles locker nicht reingekriegt. Also das war weit weg von dem, was wir jetzt da reinkriegen können. Also wirklich, wirklich ein praktisches Auto. Naja, und den sind wir dann wirklich auch viele Strecken gefahren. Wir waren in Holland, Dänemark, Schweiz, Süddeutschland sowieso ein paar Mal und viel, viel, viel in ganz Deutschland unterwegs. Und da haben wir wirklich Kilometer gerissen und eben gemerkt, dass es wirklich ein toller Wagen ist, wie man ihn, wie er sich fahren lässt. Dieses Sänftenartige, das ist sowas, wo wir einfach gesagt haben, das ist der Wagen und der entspricht genau dem, was wir wollen. Naja, so bin ich dann eben über dieses Hobby, was eben wir haben natürlich dieses Hobby irgendwie für uns aber dann eigentlich immer darauf beschränkt gewesen, dass man dann so eine Uniform irgendwie auf einer Schaufensterpuppe irgendwo stehen hat oder so und diese Sachen nachbaut und sich hinstellt, eine Vitrine und anguckt und so weiter. Aber dass wir das Ganze jetzt irgendwie ins Leben gerufen haben, passierte eigentlich eher, dass wir, wie gesagt, so ins Kino gehen wollten eigentlich nur. Und da hat man uns dann gesehen und dann kamen plötzlich Anfragen, ob wir Geburtstage, Kindergeburtstage irgendwie auch begleiten könnten. Da haben wir dann gesagt, klar, für einen Kaffee und ein Stück Kuchen machen wir das alles. Und dann sind wir zu Kindergeburtstage eben, dann haben wir Angstkinder, letzte Wünsche haben wir schon gehabt und ganz, ganz viele Dinge, wo wir bei Freizeitparks sind und eben Freikarten bekommen, die wir dann eben wiederum an Kinderheime spenden. Und so hat sich das alles eigentlich in diese Richtung entwickelt, dass wir komplett diese Geschichte karitativ machen und wir freuen uns, dass wir halt Leuten damit ein Lächeln irgendwie ins Gesicht zaubern können, also sowohl Kindern als auch Erwachsenen. Das ist ganz toll, dass es irgendwie über alle Altersklassen geht und ja, das, was wir damit einfach bewegen können. Und wirklich von extrem krassen Situationen haben wir schon einiges erlebt. Also wo wir einfach gesagt haben, Mensch, ist toll, dass diese Menschen jetzt durch uns irgendwie einen schönen Nachmittag hatten. Von solchen Dingen über Firmenfeiern, über Geburtstagsgeschenkübergaben und. Auch Feiern, wo die 80er Jahre Motto ist, sind wir dann auch Gäste. Und das ist wirklich schön, einfach zu sehen, was wir da so bewegen können und dass wir mit unserer, ich nenne das mal Spinnerei, irgendwie doch zum einen was bewegen können und dass wir sie auf dieser Weise auch so ein Stück weit ausleben können. Das ist schon eine schöne Sache.
Ja, du hattest damals so schön, oder wir haben das dann auch schön in dem Artikel zitiert, so schön gesagt, natürlich haben wir alle leicht einen am Helm. Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und
so ist es ja,
das genau. Beschreibt halt auch liebevoll. Ne? Also ich finde das echt wie soll ich das, mir fehlen so ein bisschen die Worte, dass ihr echt mal was anpackt, wo ihr Bock drauf habt, aber es trotzdem für andere Menschen macht und dabei ja eigentlich, ja, ich will nicht sagen, nicht an euch selber denkt, aber ihr macht einfach was Nettes für andere und habt noch Spaß dabei. Das ist eine mega Sache und das ein oder andere hast du mir schon mal auch erzählt, wenn man dann auch an wirklich todkranke Kinder und so weiter denkt, da hast du mir auch schon das ein oder andere Mal schon mal von berichtet. Ja. Ist jetzt natürlich kein, auch da hadere ich so mit den Worten, also es ist ja nicht kein schönes Thema, aber man kann ja da auch schon mal Leuten mal so einen Lichtblick zaubern, die halt, ja, wo es halt keine Hoffnung mehr gibt, dass es diesen Menschen irgendwann mal besser geht und so weiter, ne?
Ja, also so war es.
Ist auch ein schwieriges Thema für mich tatsächlich, also.
Ja, für mich, ich bin da emotional eben auch dran und sehr nah und das ist eben so, dass dann in diesem Fall dann ein Junge sich gewünscht hat, einmal echte Geisterjäger zu sehen und dann haben wir, es war halt noch ein kleinerer Junge, der da irgendwie noch dran geglaubt hat und wenn du dann da irgendwie reinkommst und siehst dann trotzdem, dass er so todkrank ist und wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr viel Zeit hatte und du dann irgendwie einfach so ein Lächeln dann in seinem Gesicht siehst und dass die Augen plötzlich so strahlen, das macht auch was mit einem selber.
War das war das denn auch eine Überraschung oder wusste der Junge vorher schon irgendwie im Rahmen einer Party oder sowas passiert oder war das wirklich eine Überraschung?
Nein, das war tatsächlich eine Überraschung und in dem Fall war es dann auch so, dass wir dann, es war so eine Nebenstraße, da sind wir dann auch am Anfang dieser Straße stehen geblieben, also der Junge wusste gar nichts, den haben sie dann in den Rollstuhl gesetzt und gesagt, lass uns mal auf den Balkon gehen und haben sich da draußen ein bisschen hingesetzt und wir hatten vorher halt angerufen und gesagt, dass wir jetzt am Ende der Straße stehen, wir würden jetzt würden jetzt vorfahren und dann machen wir nochmal eben das Blaulicht an, also hier die sind nicht blau, sondern wir haben ja rot-blau, diesen amerikanischen Lichtbalken, machen wir an und nochmal eben diese Sirene von dem Ecto 1 aus dem Film, dass er dann sieht, dass wir da unten stehen. Und so hat er uns dann im Grunde erst wahrgenommen, in dem Moment, wo wir dann da vorm Haus standen, das angemacht haben. Und das war für ihn, also wie gesagt, dieses Lächeln, das habe ich natürlich in dem Moment noch nicht gesehen, aber das war wirklich von einem Ohr zum anderen. Und wenn man dann eben, also er hat uns dann erstmal zugeguckt, wie wir dann uns aufgeraffelt haben, also sprich hier die Proton-Packs aufgepackt haben, Fallen an Bord, Gürtel und so weiter. Und dann haben wir den Wagen dicht gemacht, aber die Blaulicht, das hat alles noch gedreht und gemacht, sodass er das halt sehen konnte. Und dann sind wir halt zu ihm reingelaufen und haben ihm dann nochmal unsere ganze Ausrüstung gezeigt und ihm eine Urkunde überreicht, dass er jetzt eben auch, weil er hatte selber auch eine kleine Uniform übrigens. Okay. Also so ein, es gibt ja so Kinder-Overalls, die dann auch diese Ghostbusters-Zeichen drauf haben und so. Dann haben wir ihm nochmal unser Club-Patch überreicht und eben eine Urkunde fertig gemacht, wo dann eben draufsteht, dass er jetzt auch ein kleiner Geisterjäger ist. Und das wollte er dann auch unbedingt, dass das noch in sein Zimmer an die Wand gehängt wird. Und wenn du sowas natürlich irgendwie mitkriegst, dass du mit so einfachen, also für uns jetzt, mit so einfachen Mitteln, sag ich mal, diese Uniform haben wir ja und naja, wir haben sie jetzt halt dann nicht auf einer Schaufensterpuppe im Zimmer stehen oder so, sondern wir tragen sie selber und gehen zu solchen Dingen und naja, schenken denen dann noch den entsprechenden oder den Kindern oder den Menschen noch irgendwie was ganz, ganz Großes. Wir hatten letztens einen letzten Wunsch, oder beziehungsweise es war kein letzter Wunsch, sondern es war eigentlich auch in dem Fall eine Überraschung. Das ist ein Mensch gewesen, der hatte, glaube ich, den 60. Geburtstag. Und ist somit also auch mit Ghostbusters groß geworden. Und der hat uns schon seit längerem beobachtet, also per Internet. Und der war sterbenskrank auch. Und da hatten uns halt die Angehörigen angeschrieben, ob wir den 60. Geburtstag begleiten würden. Also sprich auch mit Sirenen und so weiter da ranfahren und dann die Geschenke überreichen würden. Und für ihn, der ist dann wirklich, wirklich schwer krank gewesen und hat trotzdem den Weg ans Fenster gemacht und hat also gelaufen. Und hat sich das ganze Spektakel, beziehungsweise mit dem Stuhl hingeschoben, aber er hat sich dann ans Fenster gestellt, so war es. Und hat sich das Spektakel angeguckt mit uns und hat da wirklich gestanden und war absolut sprachlos, dass wir, die er uns ja immer im Internet mehr oder minder nur begleitet hat, dass wir dann plötzlich vor seiner Tür stehen und ihm dann seine Geschenke überreichen. Und solche Dinge haben wir halt wirklich einige wir sind wirklich ganz vielseitig und wo wir einfach sehen, da können wir Gutes tun, da sind wir auch gerne dabei. Gut, das machen wir alles natürlich privat, sprich nach der Arbeit beziehungsweise am Wochenende dann. Das frisst auch viel Zeit, aber es ist eben auch ein ganz großes Herzensding von uns allen. Und da haben wir ganz, ganz tolle Leute inzwischen um uns rum mit uns zusammen, gehen die da wirklich die ganzen Wege. Und also wirklich, wirklich, wir haben da wirklich tolle Leute inzwischen, die inzwischen auch sich Ektomobiles gebaut haben, Ekto-1-Fahrzeuge gebaut haben. Alle nicht, leider nicht als Mercedes, aber naja, so bleibt halt der 124er das Mutterschiff. Und dann haben wir inzwischen noch einen Lupo, noch einen Nissan Sunny und so weiter, also im Club. Aber wie gesagt, das Mutterschiff bleibt nach wie vor der Große und das ist dann der Mercedes.
Ja, also echt Hut ab. Also, keine Ahnung, man kriegt so viel Mist heutzutage mit und wenn es dann noch eine Gruppe von so positiv Bekloppten gibt, die Leuten einfach eine Freude machen, finde ich das mega. Ja. Also definitiv, das ist echt eine schöne Sache. Ein Thema, was mir jetzt tatsächlich in dem Zusammenhang so ein bisschen auf der Seele liegt, ich weiß, ich habe es dir schon erzählt, aber ich war selber so ein bisschen schockiert. Kennst du das, wenn du Dinge von dir selber nach einer ganzen Weile mal irgendwie erzählt bekommst oder selber liest und denkst so, was? Das habe ich mal gesagt oder geschrieben oder gemacht. Kennst du sowas?
Jo, das kenne ich auch, klar.
Ich habe unser Mercedes-Forum vor einer ganzen Weile übernommen, nachdem ja unser Forenchef leider Gottes auch viel zu früh von uns gegangen ist. Dann angefangen, das Ganze so ein bisschen umzubauen und ein bisschen zu modernisieren und bin dann halt auch über alte Postings gestoßen. Unter anderem über Umbauten von verschiedenen Fahrzeugen zum Thema Ghostbusters. Ja, rate mal, wer in diesem Posting am größten geschrieben hat, wie kann man so einem Auto so eine Schandtat antun?
Und zwar speziell über unseren.
Ja, korrekt. Und ja, sehr schön, keine Ahnung, also mittlerweile, ich feiere den Wagen extrem. Ich habe ja auch damals für den Artikel, habe ich ja ein Foto von dir auch bekommen, was wir so ein bisschen nachbearbeitet haben, so ein bisschen farblich, ein bisschen, das sieht mega aus. Also das würde ich mir auch so an die Wand hängen. Ich finde es richtig schön, tatsächlich. Und stolper dann über diesen Forenbeitrag und denk so, was hast du da, wer hat das geschrieben? Was für ein Depp hat denn geschrieben, so ein hässliches Auto? Ich so, das war ich.
Ja, Natürlich bleibt das immer Geschmackssache, ne? Das ist völlig klar. Aber man muss eben den Kontext sehen. Also ich meine, natürlich gibt es immer Leute, die dann sagen, wie kannst du denn sowas aus dem 124er machen? Man darf eins nicht vergessen, der Wagen ist nicht zerstört. Es sind nur Aufkleber drauf und letztendlich ist das Ganze nur ein Dachgepäckträger. Also man kann ihn schon auch so wieder rückbauen. Da haben wir die Substanz wirklich nicht zerfressen. Es ist eben, was ich ja vorhin schon sagte, es ist ein Bremer Club sind wir. Der Wagen bietet sich von der Größe her an. Als wir ihn dann fuhren, haben wir gemerkt, das ist ein absolut super Tourenwagen. Du kriegst halt alles rein, was wir so haben müssen. Und du hast eben diese hohe Dachlast. Also alle diese Punkte, die waren für uns natürlich erstmal relevant, dass der Wagen gut ist. Und wie gesagt, als Bremer Club, ein Bremer Auto, was hier auch speziell im Bremer Werk gefertigt wurde. Also besser geht ja kaum. Ja, so sind wir an diesen Wagen gekommen und sind auch sehr überzeugt von. Aber, klaro, gibt es immer Leute, die dann sagen, das kannst du auch nicht mit einem 124er machen. Gibt auch, oder naja, sagen wir mal so, die Leute sehen uns eigentlich, also das ist fast, kann ich fast zu 100% sagen, und finden das eigentlich eher toll, wenn die diesen ganzen Kontext dazu haben. Also auch an der Straße, die Leute sind am Winken und am Feiern und Filmen und Fotografieren und immer Daumen hoch und so weiter. Und die sehen das halt als Ganzes und sehen das dann auch wirklich, oder die stört es nicht. Die stört es nicht, die kennen uns natürlich auch gar nicht alle. Die stört es aber nicht, dass wir so einen Wagen oder einen 124 oder irgendwie verschandelt, nenne ich das mal, wie das ja manche sagen, dass wir so einen Wagen genommen haben, um das zu machen, sondern die finden den ganzen Kontext einfach geil und finden es einfach toll, dass sie auf der Straße fahrend einen Ecto 1 sehen sozusagen, und zwar einen deutschen Ecto 1. Und dieser Cadillac, der dann in Amerika fährt, ich meine, der ist ja letztendlich auch ausgemustert worden, das sollte ein Behördenfahrzeug werden. Der ist ausgemustert worden, weil er unfahrbar gewesen ist und weil das ein absolut klobiges, schweres und wie gesagt, nicht wirklich spritziges Auto gewesen ist. Und hier in Deutschland waren diese T-Modelle, dann wahrscheinlich eher die Benziner natürlich, wir haben jetzt einen Diesel, aber da waren das ja eigentlich tatsächlich die Behördenfahrzeuge. Und deswegen haben wir uns eben auch im Nachhinein noch wieder für einen 124er entschieden. Also das sind viele Gründe, die dafür sprechen. Und das darf man eben nicht verwechseln. Wir haben zweimal in unserer ganzen viereinhalb Jahre machen wir das, glaube ich, jetzt. Da waren da nur zweimal kann ich mich daran erinnern, dass irgendwie Leute sagten, das ist ja gar nicht der echte Ecto. Und dann sage ich immer, nee, das ist der echte Ecto. Der andere ist ein Filmfahrzeug. Da lachen sie dann und so ist dann auch schon das Eis gebrochen. Aber tatsächlich gab es nur zwei Stimmen in unserer Laufzeit, die mir jetzt bekannt geworden sind, die dann irgendwie sich daran gestört haben, dass wir eben nicht den echten Ecto haben. Aber man muss eben sagen, ganz klar, den Cadillac, das ist wirklich auch ein wunderschöner Wagen, ganz klar. Und natürlich würde ich den auch gerne haben wollen. Aber bei den Kilometern, die wir fahren und so weiter, da ist es auch einfach überhaupt nicht wirtschaftlich. Ich meine, natürlich für ein Hobby, so einen Wagen zu halten und dann auch durch Deutschland zu fahren, ist auch nicht wirtschaftlich. Aber der Cadillac, der verbraucht dann wahrscheinlich auch noch locker dreimal so viel. Also er liegt bei 25 Liter, sagte mir ein Kollege, der den nämlich hat, der Schweizer Club, die Ghostbusters Switzerland, die haben den Wagen. Witzigerweise auch aus Oldenburg hier gekauft, also bei mir um die Ecke. Hätte man das gewusst, naja, ach nee, das wäre die Über gewesen. Aber gut, naja, das ist ein Wagen, den kannst du, also der ist eigentlich auch zu schade, bei den Kilometern, die wir natürlich fahren, da brauchst du einfach einen Wagen, der eben alltagstauglich ist, wo es auch noch Teile gibt und wo nicht der Wagen, wenn er dann irgendwie eine kleine Malesche hat, dann gleich wieder Monate steht, weil du nicht ans Teil kommst. Und das ist bei Mercedes natürlich ganz klar, der Wagen ist in Massen gefahren, da kriegst du Teile. Da kriegst du Nachbauteile, viele, da kriegst du auch gebrauchte Teile und kannst nahezu zu fast jedem Schrottplatz sicherlich fahren und auch viele Teile bekommen.
Ja, also ich bin auch tatsächlich sicher, mit deiner Background-Story, die ja dann auch passt, ne? Bremen, Bremer Auto, deutsche Ghostbusters. Ja, ja. Also ich bin halt auch sicher, wenn Ghostbusters ein deutscher Film gewesen wäre, natürlich hätten die einen Mercedes gefahren, was denn sonst? Also ihr geht da schon den richtigen Weg.
Das wollte ich wohl sagen. Das ist aber selbstverständlich. Ja, also das ist einfach so. Und man muss sagen, der Wagen, der ist für unsere Straßen eben perfekt. Und so ein Cadillac ist für unsere Straßen einfach absolut nicht perfekt. Ne? Viel zu großes Schiff. Ein wunderschöner Wagen. Und hätte ich natürlich gerne, ist ja völlig außer Frage. Wer hätte so einen Wagen nicht gerne? Aber für uns ist einfach der Mercedes, der 124er als T-Modell wirklich eigentlich der optimale Wagen. Ganz klar. Und deswegen, klar, wie gesagt, es gibt immer Leute, die das irgendwie, nicht schlecht reden will ich ja gar nicht sagen, sondern die einfach denken, schade, hätte man den 124er lieber so gelassen, wie er war. Aber wie gesagt, wir haben ihn ja nicht kaputt gemacht. Das heißt, es sind ja alles nur Aufkleber. Das können wir alles abziehen. Und der Wagen, der ist schon auch noch, wie original, wie im Originalen.
Und man muss natürlich auch bedenken, der originale, in Anführungsstrichen originale Cadillac, der ist ja, 60 Jahre mittlerweile alt, über 60 Jahre alt. Das macht es ja dann auch 59er. Nicht einfach. 59er, ne? Ja. Dann sind wir da ja deutlich über 60 Jahre und das möchte man dann ja vielleicht irgendwann auch eigentlich gar nicht mehr bewegen, sondern nur noch irgendwo hinstellen, wenn man so ein Fahrzeug
das ist es eben, ne?
Sein eigen nennen kann genau. Und darf.
Genau.
Ja.
Also dann kannst du den einfach für die Kilometer, die wir damit fahren, dafür ist er dann einfach wirklich zu schade. Das ist so.
Genau, der müsste auf den Trailer, den müsstest du hinbringen. Also.
Genau. Das wollte ich gerade sagen. Ich kenne auch, das wäre natürlich schön, wenn er gefahren wird. Das sehe ich auch so, aber die werden in der Regel nur noch getrailert, weil sie einfach, weil es zu gefährlich ist, dann sind sie versichert unter Umständen, aber ansonsten ist es eben zu gefährlich, den im normalen Straßenverkehr mit den Kilometern, darum geht es ja, ne? Weil wir fahren ja eine ganze Masse. Das ist einfach zu gefährlich und das ist wirklich zu schade und das ist nicht wiederbringbar. Also gibt es nicht mehr viele von.
Ja, das glaube ich. Also das kann ich mir vorstellen, dass man die wahrscheinlich an ein paar Händen abzählen kann, die da noch ordentlich zumindest
fahrbereit sind. Mehr oder minder, sind, ja, ne? Genau. Ja. Die fahrbereit, ganz genau. Und es ist so, dass eben ein ganz großer Aha-Effekt immer wieder ist, wenn die Leute, die uns dann sehen, dann, oder so rum, die fragen immer, und so fahrt ihr mit dem Dachgepäckträger? Und dann sagen wir, ja, so fahren wir. Das muss halt alles ordentlich gesichert sein, ordentlich angebaut sein und dann kann man eben auch so fahren. Das ist natürlich die Voraussetzung, sonst geht es natürlich nicht. Aber das sind diese Lichtbalken, das ist alles eben vernünftig angeschraubt, dass da eben nichts passieren kann. Und da ist immer der Aha-Effekt, wenn die Leute uns eben doch so rumfahren sehen. Weil das ist einfach für die meisten nicht vorstellbar, dass man irgendwie so durch die Gegend fährt. Und es ist so, dass auch die Polizei selber uns schon für Veranstaltungen eingeladen hat, dass wir eben auch da gern gesehen sind und dass es auch für die, ich wollte gerade Kollegen sagen, aber das meine ich jetzt gar nicht, weil wir Berufskollegen sind, sondern für die, diese Berufsgruppe, sage ich mal, interessant ist zu sehen, was wir da so gemacht haben. Also sie gucken sich das auch interessiert an.
Jetzt, wo ich gerade nochmal so ein bisschen über die Bilder von dem Fahrzeug schaue, ne, sind so zwei ikonische Dinge, die mich zum einen, ja, die mir so direkt ins Auge fallen, weil die so für mich halt so ein Fahrzeug ausmachen und zum anderen finde ich zumindest am Heck merkt man, also mindestens am Heck merkt man wieder so die Liebe zum Detail. Also wir haben vorne, ihr habt in Mercedes-Stern halt so ein bisschen umfunktioniert, da hat man halt dieses Ghostbusters-Logo, ne, diesen, ich weiß gar nicht, hat der eine Bezeichnung eigentlich, dieser durchgestrichene Geist? Hat der einen eigenen Namen?
Ja, No Ghost.
Ah, okay.
Das ist der No Ghost, so das heißt das No-Ghost. Zeichen, ganz genau.
Okay, krass, das ist jetzt auch was Neues für mich. Also den habt ihr halt vorne als Kühlerfigur. Finde ich mega, passt natürlich auf den Mercedes-Stern mega, super. An einem Jaguar ein bisschen schwierig anzubringen, aber bei dem Stern super. Wenn man dann ans Heck schaut, also ich bin ja auch ein tierischer Freund von der Mercedes-Beschriftung, von den Chrombuchstaben und da hinten steht jetzt nicht 200 Diesel drauf. Was steht denn bei euch hinten drauf?
Ja, bei uns steht dann eben ganz stilecht Ecto 1. Eben auch mit diesen silbernen Buchstaben, genauso wie es sich gehört. Und es ist eben so, dass tatsächlich dieser Wagen, das dürftest du jetzt auf dem Bild noch nicht sehen. Also auch, wir haben dann eben zum Beispiel dieser Spruch, rufen Sie uns an, wir glauben Ihnen. Das sind dann eben auch, da haben wir dann auch diese Kennzeichenhalter gedruckt, wo dann eben, sag ich mal, unten dieser schwarze Streifen ist, den man beschriften kann, wo dann Firmenwerbung oder so draufsteht. Ja. Da steht bei uns eben auch, rufen Sie uns an, wir glauben Ihnen. Das sind so Sachen, wo dann die Leute, auch das Kennzeichen ist natürlich, selbst das ist Bremer Kennzeichen. Und dann DB Ghostbusters und dann das Datum, also der Monat und das Jahr, wann der Film veröffentlicht wurde.
Das wäre tatsächlich noch eine weitere Frage gewesen. Also 84 hätte ich gewusst, aber 684 hätte ich jetzt nicht gewusst, ja.
Ist in Deutschland veröffentlicht worden, genau.
Schönes
Detail. Das sind so Sachen. Und dann sind wir auch dahin gegangen, dass wir innen den Wagen ja auch noch ein bisschen umgebaut haben. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob du das gesehen hast irgendwo. Der hat ja auch innen auf der, ich muss mal überlegen, hinterm Beifahrersitz ist eine, sind Apparaturen, wo dann quasi ein Dritter im Auto sitzt. Der würde dann hinterm Fahrer sitzen und kann dann rechts neben sich am Computer und hat da Monitore und Einstellungen, Geräte zum Einstellen von eben den Dachaufbauten. Das heißt, der kann da theoretisch dann auch noch arbeiten und irgendwelche, ich sag mal, Schleimuntersuchungen machen oder irgend sowas, Ektoschleim. Da sind dann auch ein paar Proben, die da draufstehen auf den Geräten, dass man dann eben wirklich den Wagen aufmachen kann oder durch die Schlitze. Also die Scheiben sind ja zugeklebt, also verdunkelt. Aber es ist dann so ein 10 cm Sichtschlitz noch rundherum, sodass man da dann auch von außen reingucken kann und sieht dann eben, dass da auch wirklich drinnen Apparaturen sind und der Wagen nicht nur außen, sage ich mal, wie Aufkleber alles angeklebt ist, sondern man hat da wirklich auch drinnen was zu gucken.
Ja, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Da kannst du uns ja vielleicht noch mal ein paar Bilder dann mit dazugeben. Dann können wir die halt dann auch in den Shownotes verlinken, dass man sich das Ganze noch mal ein bisschen genauer angucken kann als Ergänzung zu dem Artikel, den wir natürlich auch verlinken, wo ja schon einige Fotos mit drin sind. Aber Innenraumbilder kenne ich da tatsächlich auch noch nicht, korrekt.
Ja, ja, das kann ich dann schicken.
Wo wir tatsächlich dann ein bisschen mehr Kontakt dann wieder bekommen haben, persönlich Natur, war ja dann tatsächlich so der Umbruch von, ich habe ihn damals genannt, Ecto 1 der Erste und Ecto 1 der Zweite, so nett im Artikel. Der Zeitraum dazwischen, beziehungsweise der Start von eurem zweiten Fahrzeug, wo ihr dann ja angefangen habt, Einbauten und Anbauten umzubauen von 1 auf 2, beziehungsweise dann zu verbessern, hast du ja eben erklärt. Aber da sind wir ja relativ über ein Problem gestolpert und da habe ich tatsächlich auch mal wieder ein Zitat gefunden, und zwar kriegte ich von dir eine WhatsApp. Ich weiß nicht, ob du dich so genau noch dran erinnern kannst. Da hast du mir geschrieben, der Wortfetzen war halt, kann es sein, dass wir hier einen Fehler haben? Es handelt sich um das gleiche Fahrzeug wie zuvor, aber wir sollen jetzt knapp 300 Euro mehr Steuern bezahlen. In Summe sind das fast 700 Euro jährlich. Gedankenstriche wäre für euch als Organisation nicht so wirklich stemmbar. Das kriegte ich von dir, kannst dich wahrscheinlich dran erinnern.
Ja, erinnere ich mich, genau. Also wir haben den gleichen Wagen nochmal gekauft. Also das war tatsächlich das Einzige, was ich überlege gerade. Das ist original genau der gleiche, nur das Baujahr ist eben anderes. Jetzt hatten wir einen Wagen vorher, der hatte die Euro-2-Klasse. Und da haben wir, meine ich jetzt, ich will keinen nicht lügen, aber da haben wir so zwischen 300 und 350 Euro bezahlt. Irgendwie so mögen wir gelegen haben. Jetzt hatten wir ja den neuen Wagen gekauft und hatten dann, als wir ihn gekauft hatten, im Nachgang gesehen, ui, der hat ja E2, also die Abgasklasse E2. Und da war mir eigentlich klar, das ist eine Abkürzung für Euro 2. Naja, als dann der Steuerbescheid kam, war mir klar, das ist bestimmt nicht die Abkürzung für Euro 2, sondern wie mir Marcel dann nämlich, wie du mir dann ja genau richtig erzählt hast, das ist tatsächlich die Vorstufe. Also einmal, ich sag mal, zwei Stufen vor. Also gab es ja die E1, E2 und dann kam Euro 1 und Euro 2. Jetzt standen wir da und hatten einen Wagen, den wir dann übers Jahr gesehen, weil wir das ja, wie gesagt, alles so aus dem eigenen Portemonnaie stemmen, mit Garage und mit Steuern, Versicherung und alles, was da so zugehört, Reparaturen und so, haben wir dann gesagt, das ist jetzt eigentlich für uns, nicht eigentlich so, und das war dann für uns einfach zu viel. Das konnten wir nicht auch noch wieder stemmen und haben dann eigentlich mehr oder minder schon das Ende gesehen. Und da hatte ich dich dann ich weiß es nicht, wie es jetzt ganz genau kam, aber dich dann kontaktiert. Nee, wir hatten vorher schon geschrieben. Aber jedenfalls hatten wir dann darüber nochmal gesprochen. Und da hast du mich dann eben drauf gebracht, also wirklich den Tipp der Tipps gehabt. Willst du erzählen oder soll ich das erzählen?
Ja, es zog sich ja tatsächlich relativ lange hin. Ne? Also da gingen ja nicht nur Wochen, sondern auch wirklich Monate ins Land, wo ich zwischendurch dir dann auch mal Nachrichten geschrieben habe, weil ich gedacht habe, so, jetzt ist er damit fertig, hat das alles hinter sich und meldet sich bei mir gar nicht mehr. So finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ne?
Du musst erst noch erzählen, was überhaupt dann dein Tipp war.
Ja, genau. Also es fing ja tatsächlich damit an, dass auch das, was ich früher mal gedacht habe, E2 ist gleich Euro 2, das ist ja natürlich nicht der Fall. Euro 2 wurde tatsächlich später erst eingeführt. Vorher gab es diese Grenzwerte. Der Euro 2-Norm gab es halt nicht. Und der Casus Knactus in dieser ganzen Geschichte ist halt, wenn du ein Fahrzeug hast, in dem Fall Baujahr 95, bei Erscheinen dieses Autos, ich sehe hier auf dem Bild, das ist der 26.09.95, ist das Baujahr von dem Fahrzeug, da gab es die Euro-2-Norm, genau. Gab es noch gar nicht. Aber die Schadstoffklasse E2 ist eingetragen. Allerdings hat dieses Fahrzeug damals, als es rauskam, schon die Grenzwerte eingehalten, die mit der neuen Euro-2-Norm als Grenzwerte eingeführt waren, hat dieses Fahrzeug bereits erfüllt. Konnte aber logischerweise nicht in den Papieren stehen, weil die hatte sich da noch gar keiner ausgedacht, diese Euro 2. Das heißt, das ist eine Problematik, die mir schon länger bekannt ist. Und da gab es auch damals offiziell von Mercedes ein Schreiben, wo drin stand, ey, lieber Halter, die wurden früher alle angeschrieben, dein Fahrzeug entspricht trotz älterem Baujahr schon dieser neuen Abgasklasse. Geh mit diesem Schreiben zum Straßenverkehrsamt und lass dein Fahrzeug dort umschlüsseln. Dann hast du für dein Auto eine andere Schlüsselnummer bekommen und hast dann automatisch Euro 2 in die Papiere bekommen und hast weniger Steuern bezahlt. Aber da ging die ganze Odyssee bei euch eigentlich erst los.
Genau. Also der Tipp war super. Das ist auch tatsächlich, du hast ja dann mir das Schreiben zugeschickt. Das war so eine Fotokopie eines Fotos, nochmal fotokopiert und so weiter.
Welches eingescannt war, ja genau.
genau. Letztendlich aber das Schreiben gab es ja wohl. So, und jetzt war die Frage, jetzt bin ich mit diesem Schreiben zum TÜV gelaufen und habe dort gesagt, ja, ich würde jetzt gerne diesen Wagen umschlüsseln lassen. Der Wagen hat aber zudem auch keinen TÜV. Dann haben die Guten mir gesagt, ich müsse erst mal TÜV machen auf den Wagen, sonst könnte man auch diese Umschlüsselung nicht machen. Also das heißt, wir haben dann erstmal alle Reparaturen, die dran zu machen waren, die jetzt TÜV-relevant waren, haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Und dann sind wir nochmal, oder bin ich nochmal hingegangen und habe gesagt, jetzt möchte ich das Ganze umschlüsseln lassen. Das Ganze hört sich jetzt natürlich relativ schnell an. Das war schon auch eine Sache von ein paar Wochen, bis er dann TÜV-bereit war. Dann habe ich letztendlich den Schein genommen von dir, diese Kopie der Kopie, und habe gesagt, wie ist das jetzt mit Umschlüsseln? Und dann wurde das Ganze eigentlich unsicher. Beim TÜV hat man gesagt, was ist das für ein Schreiben? Wir müssen das Originale haben. Das Schreiben ist ja nun über 30 Jahre alt, beziehungsweise jetzt fast 40 Jahre alt. Nee, ist 40 Jahre alt. 85, nee, Quatsch, stimmt nicht. Also ich sag mal 30, 35 Jahre alt oder wann die E-Klasse, die E2 eingeführt wurde. Mit diesem Schreiben bin ich dann hin und man hat mir dann mehr oder minder nicht geglaubt, dass es echt ist. Genau, dieser TÜV-Prüfer, der war halt, ich sag mal so, vielleicht 30 oder so, der kannte das nicht. Er hat dann mit einem anderen Kollegen nee, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Dann bin ich zu Mercedes gefahren, hier in Bremen.
Genau, du bist jetzt schon ein bisschen schnell. Du hast zwischendurch immer mal wieder sich bei mir gemeldet, ne? Und wir haben uns immer wieder Stufe für Stufe, habe auch ich mich hinterfragt, genau. So, boah, stimmt das überhaupt, was du dem Jörn gesagt hast? Aber ich war mir halt 1000% sicher, dass das alles so passt. Bin dann auch Step by Step immer nochmal durchgegangen und dann war dann halt einmal Thema TÜV, dann war einmal Thema DEKRA, dann sagtest du, boah, hin und her, und ich wusste halt, dass dieses Schreiben halt richtig ist. So, das hat man dir da ja nicht geglaubt. Und daher habe ich dir gesagt, hör mal, latsch mal in Bremen zu Mercedes, die sollen einfach mal nachgucken und dir den Stempel bestätigen lassen, dass es sich dort um ein Originaldokument von Mercedes-Benz handelt. So, und dann hast du es, glaube ich, auch nach diesem Tipp eigentlich so am gleichen Tag, glaube ich, gemacht. Und ich kam relativ schnell von dir, diesmal keine WhatsApp, sondern einen Anruf, beziehungsweise ich glaube eine Sprachnachricht hast du mir geschickt. Kannst dich erinnern, was da dann deine Meldung war?
Ja, und zwar bei Mercedes kam man nicht mehr an die Schreiben. Wollte man mir jetzt auch stempeln oder so, dass das echt war. Also letztendlich, man kannte das Schreiben da auch nicht so richtig. Es war nicht mehr eruierbar. Also es war nicht mehr irgendwo deren Karteien oder in deren Mails, sage ich jetzt mal übertrieben, also natürlich nicht, aber es war nirgendwo mehr aufzufinden. Und somit stand ich jetzt immer noch nur mit diesem Schreiben in der Hand da. Da hat man mir dann aber, und du glaube ich, genau, dann hatte ich dich nochmal kontaktiert, so war das. Und dann hattest du glaube ich auch nochmal irgendwie ein, zwei Alt-Mercedes, was war das, Mitarbeiter, irgendwie, die auf jeden Fall was zu sagen hatten in irgendeiner Form.
Ja,
da hattest du nochmal nachgefragt.
Ne? Genau, also ich habe mir da auch mal wieder meine Kontakte ein bisschen spielen lassen und habe mit dem lieben Markus telefoniert, den ich auch schon einige Jahre kenne. Der ist halt, also dessen Leidenschaft ist halt der 124er, insbesondere tatsächlich einfach die Fahrzeuge mit dem M104-Motor. Da weiß er komplett Bescheid, aber auch allgemein konnte er mir halt konkret sagen, warum die Niederlassung dir nicht helfen konnte. Und zwar ist es wirklich der Fall, dass sämtliche Niederlassungen, zumindest zu diesem Zeitpunkt, und es wird heute nicht besser werden, ganz im Gegenteil, die haben einfach so alte Dokumente gar nicht digital. Also du musst dir nicht vorstellen, dass die irgendwie ein digitales Archiv haben, wo die alle reingucken können oder per Server darauf zugreifen können. Das gibt es nicht. Diese Niederlassung hätte tatsächlich eine offizielle Anfrage bei Mercedes-Benz in Stuttgart stellen müssen auf Akteneinsicht auf alte Dokumente. Der Gag dabei ist, dieses Dokument, die haben alle oben eine Dokumentenarchivnummer. Das heißt, es war zu jeder Zeit theoretisch, für den der Zugriff hat, feststellbar, dass dieses Dokument mit dieser Aktennummer tatsächlich echt ist. Hätte die Niederlassung da jetzt Bock drauf gehabt, so hat sich Markus damals ausgedrückt, oder die Ahnung gehabt, sich die Arbeit für dich zu machen, hätten die einfach Akteneinsicht in Stuttgart stellen können, müssen, dürfen. Und dann hätte man dir sagen können, dass das Dokument der Wahrheit oder der halt echt ist und hätten das Ganze wiederum dann stempeln können. Allerdings kam von Markus dann der nächste Tipp, der für mich eigentlich auch ganz, ganz klar war. Er sagte, fahr direkt zur DEKRA und sag denen nochmal, hör mal, guckt bitte in euren Bestand. Beziehungsweise wenn die DEKRA sagt, boah, wir können nicht auf die originalen, das war ein originales TÜV, Mercedes-TÜV-Dokument, bitte TÜV Rheinland in dem Fall, wäre halt bei uns zuständig. Ihr werdet wahrscheinlich da auch eine regionale Stelle haben. Die TÜV müssen Nord auch mit dieser TÜV Nord, die müssten halt mit dieser Aktennummer eigentlich auch was anfangen können, weil der TÜV das ja ursprünglich ausgestellt hat. Dementsprechend war dann da, geh hin, mach Druck, zur Not geben einen Anwalt hin.
Also ich bin dann tatsächlich zum TÜV gelaufen und wir reden jetzt, Stand hier, reden wir jetzt schon von, ich sag mal, 3 Monaten. Zweieinhalb Monaten, also zwischen 2,5 und 3 Monaten, würde ich jetzt schätzen, mag das gewesen sein bis Stand hier. Da bin ich zum TÜV gelaufen und habe das Ganze dort nochmal vorgetragen. Das große Problem ist immer, dass die Leute dort oder bisher überhaupt immer wieder die Leute sich gar nicht diese ganze Geschichte anhören wollten. Du bist halt einfach da reingekommen und hast eigentlich schon direkt abgenervt. Und dann war natürlich das der Wille immer nicht so richtig da oder die... Ja, ich sag mal, waren begrenzt gewillt, sich meiner anzunehmen, weil das ja irgendwie doch eine komplizierte Geschichte ist, beziehungsweise ja, wurde sie dann langsam kompliziert. Und da bin ich zum TÜV-Prüfer gegangen. Das war auch wieder ein Jüngerer. Der war aber insoweit, der fand das interessant und hat dann gesagt, er würde dann, also er hat das noch nicht gehört, er kann das nicht machen. Aber er kennt einen alten TÜV-Prüfer und dem würde er kontaktieren. Ich soll mich morgen nochmal melden. Dann bin ich tatsächlich am nächsten Tag nochmal hingefahren. Und es ist genau so gekommen, dass er den Senior gefragt hat. Und der hat gesagt, ja, das Schreiben gab es, das weiß er. Er hat das selber früher 1, 2, 3 Fahrzeuge gehabt, die er entsprechend umgeschlüsselt hat. Und da gab es von Mercedes definitiv dieses Rundschreiben für eben diese, ich glaube, 3 oder 4 Motorzahlen waren das, Motornummern, die da eingetragen sind in dieses Schreiben. Und da fiel meiner eben auch drunter. Und ja, das kann so eingetragen, also umgeschlüsselt werden. Und dann tatsächlich ist es passiert. Ich habe die Schreiben gehabt, dass der Wagen umgeschlüsselt ist und dass dann tatsächlich dieser Wagen jetzt auf Euro 2 läuft und dadurch dann eben ziemlich genau die Hälfte günstiger ist.
Genau.
War eine Arie.
Der Step dazwischen, ich habe hier vor Ort mich mit einem ehemaligen Schulkameraden noch unterhalten, der zwar nicht bei der DEKRA arbeitet, aber an einer angeschlossenen Werkstatt, also die DEKRA ist direkt daneben, sag ich schon mal, Thomas, geh mal bitte rüber und geh mal zu dem DEKRA-Mann deines Vertrauens, das und das ist das Problem, habe ihm auch das Dokument mitgegeben und dann ist er rüber und dann tatsächlich kam einfach nur die Aussage, er könnte halt nicht verstehen, dass die Kollegen in Bremen das nicht auf die Kette kriegen. Die müssten einfach, die DEKRA stellt beim Kraftfahrbundesamt, beim TÜV irgendwie eine Datenanfrage. Dann wird bestätigt, dass das Schreiben existiert. Das kostet 70 Euro Gebühren und dann wäre das alles durch. Wenn die Kollegen in Bremen das nicht hinkriegen, dann möchte er gerne vor Ort bei uns in Bergisch Gladbach die einfach die Unterlagen haben, euren Fahrzeugschein und den Fahrzeugbrief und er würde das dann hier vor Ort machen, wenn die Kollegen das da oben nicht hinkriegen.
Stimmt, das war dann die letzte Variante, richtig. Also da kam es dann nicht mehr zu, aber das hat viele Nerven gekostet, weil ich halt einfach nicht wusste, kriegen wir den Wagen zugelassen, weil so mit den Steuern und so, das war dann irgendwann für uns das Limit einfach erreicht. Haben wir dann tatsächlich hingekriegt und ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber hatte ich dir das mal erzählt?
Also wie gesagt, ich habe nur die Aussage, dass die DEKRA sagte, 70 Euro würde das kosten und ich habe von dir das DEKRA-Schreiben und da stehen auch 70 Euro drauf.
Ach so, okay. Ja, dann waren das 70 Euro. Das genau. Wird dann schon stimmen. Ja, also tatsächlich. Also der ganze Weg dahin, der war wirklich sehr steinig. Und wenn da einmal du nicht gewesen wärst, dann wäre ich ja direkt am Anfang schon gescheitert. Und wenn dann eben, wie gesagt, so Leute sind, die dann eben keine Lust haben, das diese Anfrage zu stellen. Klar, das ist echt doof, wenn man dann irgendwie keine also ich meine, wir hoffen jetzt auch, dass das hier diesen Podcast möglichst viele Leute hören und davon einfach Kenntnis bekommen. Und sonst wäre der Wagen unter Umständen, ich weiß nicht, nach Afrika gegangen oder wohin der auch immer verkauft worden wäre. Aber die Frage ist halt, weil mit 700 Euro Steuern, den hätte sich hier kein Mensch mehr gekauft. Das kann, oder nicht kein Mensch, aber die wenigsten.
Ja, das ist halt
eben
Wahnsinn.
Schön, wenn man dann weiß, dass man, genau, wenn man weiß, dass eben so ein Wagen doch hier eine Chance hat, dann kann eben Liebhaber auch sagen, Mensch, mit Umschlüsseln und so ist das doch ein Ding, das kann man sich nebenbei hinstellen oder den kann man fahren oder einfach nur so lieb haben.
Ja.
Egal wie, aber da war für uns wirklich ganz klar, an mehreren Stellen wäre die Situation gewesen, hättest du da nicht entsprechend uns mit Informationen versorgt, beziehungsweise auch wieder Hoffnung gegeben, wäre der Wagen für uns, dieses ganze Projekt Ecto 1, an einigen Stellen gescheitert.
Ja, vor allen Dingen war euch halt auch gar nicht klar, warum kostet dieser Wagen jetzt deutlich mehr Steuern und
genau.
Ist das jetzt so, muss ich damit leben und warum oder kann man halt was dagegen tun? Ne, und da war ja direkt, genau. Als du mir das geschrieben hattest damals, habe ich direkt gesagt, ja gut, umschlüsseln fertig, andere Schlüsselnummer und gar keine Panik. Also ich habe in keinster Weise daran gedacht, dass ihr da überhaupt ein Problem mit haben könntet, weil diese Vorgänge, die gab es schon immer. Also das ist ja schon ewig alt, logischerweise und die wurden damals der Reihe nach umgeschlüsselt. Also das war ja gar kein Ding. Und wenn man halt mal überlegt, das betraf halt damals diese Baujahre, die halt in die Einführung von der Euro-2-Norm kamen. Und dieses Schreiben von Mercedes, das umfasste halt Baureihe 124 E-Klasse, 129 den SL und die erste C-Klasse, den Baureihe 202. Und die hatten halt noch die Schlüsselnummer 14, die halt E2 entspricht. Und das verlinken wir auch alles, könnt ihr nochmal in Ruhe nachgucken. Aber das betrifft tatsächlich E200 Cabrio, E220 Cabrio, E200 Coupé, E220 Coupé, E200 T-Limousine, E220 T-Limousine, E250 Diesel T-Limousine und den E300 Diesel T-Limousine. Beim SL war es der 280 SL, der 320, sogar auch im Umbruch von 280 SL auf SL 280, auch mit der Umbenennung. Auch da von Fahrzeugidentnummer von bis, könnt ihr alles bei uns nachlesen. Und den ganz normalen C180, C200, C220, C220 Diesel und den C250 Diesel. Also solltet ihr da noch Fahrzeuge haben, wo ihr noch nie sagt, ich habe noch nie irgendwas von Umschlüsselung gehört und ihr habt heute noch in den Papieren E2 stehen. Schlüsselt den um. Holt euch die Dokumente bei uns. Wenn ihr Probleme habt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch da. Wir geben euch alle Dokumente, die findet ihr bei uns zum Download. Originale Herstellerbescheinigung ist alles da. Lasst euch da nicht abwimmeln. Auch die könnt ihr heute, Jahr 2025, immer noch umschlüsseln und Steuern sparen. Steuern werden eh immer teurer. Gut, wir reden jetzt da auch von Fahrzeugen, die eventuell schon als historisch laufen. Da ist es wahrscheinlich sogar uninteressant dann. Aber sofern die noch normal zugelassen sind, auf jeden Fall da mal gucken. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja eher so, dass wenn man die historische Zulassung eh nur zum Sparen machen möchte, lohnt die sich in der Regel erst bei einem 3-Liter-Motor. Alles drunter zahlst du in der Regel, sofern sich das nicht anpasst, zahlst du weniger Steuern, als wenn er dann historisch wäre. Also ein C180 oder ein E200 würde das halt nicht betreffen. Wenn ihr jetzt ein H-Kennzeichen haben wollt, weil ihr einfach das H haben wollt, natürlich, ne, dann kann man das mal gucken. Dann rentiert sich das nicht. Aber grundsätzlich, all diese Fahrzeuge sind deutlich günstiger, wenn man die halt noch umschlüsseln lässt. Definitiv.
Absolut. Also man kann bei dem 250, habe ich ja eben schon gesagt, da war es von etwa 700 Euro, ein bisschen drüber, sind wir auf 350 ungefähr wieder runter.
Das ist so roundabout, also so ist wirklich eigentlich die Hälfte ist es.
Man fast, kann 50% sagen.
Ja, das ist so ziemlich in diese Richtung.
Ziemlich 50%, Genau, das ist ganz wichtig, wenn da irgendjemand da Hilfe braucht oder so oder irgendwelche. Ich weiß auch nicht, ob man dann sagen kann, dass man die Unterlagen, die ich halt habe noch, die sind dann ja aktueller, dass man die dann einmal kopiert und zeigt, hier, das sind die, das ist der Vorgang. Der ist dann wahrscheinlich noch wieder nachvollziehbarer. Für einen TÜV-Prüfer.
Genau, und wir haben das Ganze auch tatsächlich, den ganzen Ablauf der Umschlüsselung inklusive dem, was passieren kann, was euch passiert, das haben wir halt ein bisschen chronologisch aufgearbeitet. Das kann man halt alles dann ganz ordentlich nachlesen. Und Schlüsselnummer, die man unbedingt haben möchte, also die Euro 2, die ist die 25. Also E2 ist die 14 und die Euro 2 ist die 25. Das ist die Schlüsselnummer, die man eigentlich haben möchte.
Ja, das hätten wir vorher wissen müssen. Wussten wir auch nicht. Also, aber gut,
letztendlich. Ja, der Vorbesitzer von dem Wagen halt auch nicht. Der hat auch dann jahrelang zu viel Steuern bezahlt.
Aber absolut. Absolut, wenn man das überlegt. Also seit 30, 35 Jahren.
Ja, überleg dir das mal.
Je nachdem, wann E2 rauskam. Ja.
1990.
Und das, ja gut, dann sind es ja mal locker ja, 35 Jahre jetzt, ne?
Ja.
Oder jetzt 30 waren es. So, dann kann ich doch eigentlich jetzt für 30 Jahre die Steuern zurückfordern, oder nicht?
Das ist grundsätzlich eine mega Idee. Also ich kenne jetzt keinen, wo das mal passiert ist. Allerdings meine ich tatsächlich, es wäre tatsächlich möglich, weil du ja nachweisen kannst, dass das Auto grundsätzlich im Prinzip falsch eingestuft worden ist, aber auch nur für den Zeitraum, wo das Auto auf dich zugelassen war. Also du könntest das jetzt nicht auf den zweiten und ersten Besitzer zurückfordern, aber ich meine Tatsache, wenn dein Wagen schon zugelassen gewesen wäre, könntest du für einen gewissen Zeitraum das rückwirkend ja neu berechnen lassen. Aber da, das habe ich selber nie die Erfahrung gemacht, ich habe es gelesen und mal erzählt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ein Stammtisch-Blabla war oder ob das Tatsache der Fall ist. Falls ihr da draußen das mal irgendwie mitbekommen habt oder am eigenen Leibe sagen könnt, ja, das geht Tatsache, gerne mal Rückmeldung an uns.
Das wollte ich sagen, das wäre natürlich echt ein Hammer. Bei uns nicht relevant jetzt, aber wenn das tatsächlich, ich habe es eben nur so aus Witz gesagt, aber wenn das natürlich tatsächlich irgendwie so wäre, für den einen oder anderen kann das durchaus dann eine Rückerstattung sein. Ne? Wenn die den Wagen seit 20, 25, 30 Jahren haben oder so, die Menschen, dann meine Güte, da kommt was zusammen. Gut, ja. Wie auch immer, vielleicht ist das Ganze auch gedeckelt oder so, aber das ist zumindest lohnt sich, das zu prüfen. Darum geht es ja eigentlich dann, ne?
Genau, also da wäre ich ernsthaft mal interessiert, ob das jemand von euch da draußen irgendwie durch hat und kann wirklich sagen, ja, da gab es echt Kohle zurück. Und wenn ja, für welchen Zeitraum war es gedeckelt, war es nicht gedeckelt? Das wäre wirklich interessant, weil klar, Recht soll Recht bleiben, aber so eine Bundesbehörde möchte ja vielleicht auch nicht unbedingt da groß was retour zahlen müssen.
Wollte ich sagen, letztendlich, wenn es dann eben nicht geht, dann ist es nicht, aber letztendlich ja, wenn das so ist, dass man das eben zurückbekommen kann, ist doch alles gut.
Auf jeden Fall. Wo du sagst, zurückbekommen, gehen wir auch nochmal ein paar Meter in deiner Geschichte zurück. Wir haben jetzt unser Format ja selbst so ein bisschen mehr angepasst. Und zwar haben wir ja gesagt, so grundsätzlich stellen wir ja Menschen vor, die eine schöne Verbindung mit Mercedes irgendwie haben, ihre Mercedes-Story mit uns teilen mögen. Und wir haben jetzt da ein bisschen No Ghost Germany etwas mehr eingeflochten, weil auch gerade das Ghostbusters-Thema ist natürlich in jedem Kind der 80er natürlich ganz weit drin. Da haben wir tatsächlich jetzt ganz bewusst mal ein bisschen mehr ausgeholt als das eigentliche reine Mercedes-Thema. Aber wie ist denn bei dir persönlich, wie war denn da so die erste Verbindung mit Mercedes? Wo bist du meinetwegen auch mal als Kind das erste Mal bewusst irgendwie mal in so einem Wagen gesessen? Gibt es da irgendwas, wo du dich dran erinnerst? Oder war sogar der Ecto vielleicht sogar der erste Benz? Oder wie war das da so? Hast du sonst noch irgendwie da?
Tatsächlich gab es da oder gibt es in meiner Kindheit tatsächlich Erinnerungen aus meiner Kindheit. Und zwar war es so, dass mein Vater immer BMW gefahren ist. Und das war ja früher immer so, dass unser, Kumpel, der hat irgendwie zwei Häuser weiter gewohnt und dessen Vater hat bei Mercedes gearbeitet. Und das war also ein überzeugter Mercedes-Fahrer. Und da war immer zwischen den beiden so ein bisschen diese Kabbelei, also das war auf spaßiger Ebene natürlich, aber dieses Wetteifern, mein Vater BMW und er Mercedes und warum ist der Wagen besser oder der andere? Das war so das, was ich aus Kindheit so mitgenommen habe. Klar war ich früher dann durch meinen Vater natürlich erstmal war ich auch BMW geprägt, das kann ich mal ganz klar sagen, habe aber nie einen gefahren oder so als Kind. Ne? Die sahen früher in meinen Augen auch erstmal sportlicher aus. Wenn ich sage sportlicher, trifft es dann ja auch nicht so ganz, aber es, oder so um den Ruf hatte BMW eher sportlicher zu sein. So genau, sagen
das war ja einmal so das Sportliche und einmal das Elegante. Ne? Das war ja immer so, das, genau, was eigentlich so, genau, über Mercedes und BMW so oben drüber genau, ragt und immer allgegenwärtig ist, dass man halt sagt, ja, der sportliche Fahrer, der fährt da den BMW und der mit Schwabensänfte, genau, hin fortgleiten möchte, das ist der Mercedes-Fahrer. Das ist ja so immer ganz so im, genau, Kopf gewesen, genau.
Und das war dann so diese zwei Welten, die ich dann so von außen wahrgenommen habe. Ich habe weder BMW noch Mercedes, also BMW natürlich bin ich bei meinem Vater ja früher mitgefahren, aber Mercedes habe ich natürlich nie als Vergleich gehabt dann. Und dann, Jahrzehnte später, kam, wie gesagt, dann der Ecto. Das war dann tatsächlich meine erste, abgesehen davon, dass ich natürlich ab und zu mal im Taxi Mercedes mitgefahren bin. Nee, ist dann tatsächlich der Ecto 1 oder der 124er jetzt. Das war dann tatsächlich meine erste eigene Mercedes-Erfahrung, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, das ist für, also die Autos, die ich bisher gefahren bin, das war auch von bis, sag ich mal, aber so diese älteren Autos, habe ich bisher immer irgendwie ältere Autos gehabt, aber die ich bisher hatte, da habe ich dann gemerkt, Mensch, da ist Mercedes, der 124er, aber eben nochmal eine ganze Schippe obendrauf. Also da war ich sehr positiv überrascht. Die Türen, die fallen ins Schloss, die sind zu. Das ist richtig, es ist ruhig in dem Wagen. Das ist alles richtig stabil, toll verarbeitet und. Die Türen sind schwer. Und da hat man einfach gemerkt, dass das wirklich deutlich mehr ist als das, was ich bisher so aus den Baujahren auch gefahren hatte. Und da war ich einfach sehr positiv überrascht. Aber es war jetzt der Ecto. Also das heißt, da bin ich natürlich dann nur zu unseren Veranstaltungen gefahren und privat dann weiterhin zu dem Zeitpunkt hatte ich vorhin schon gesagt, ein Ford Focus. Darf ich hier Werbung machen?
Nicht für Ford.
Nee, also habe ich den Wagen gefahren, der mir dann auf unschöne Weise genommen wurde. Total Schaden, ist mir jemand draufgefahren und dann war das Thema erledigt. Und dann habe ich geguckt, wie kann es weitergehen. Und da war dann eben klar, da ich eben als Tischler dann auch ab und zu mal nochmal einen kleinen Hobel mit im Kofferraum liegen habe, habe ich dann gesagt, genau, ganz klein und mal das, habe ich fahre ich mit mir rum. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, es soll wieder ein Kombi werden, auf jeden Fall. Und gerne ein bisschen größer als eben der, den ich vorher hatte. Und da hat sich dann eigentlich ein Kumpel hatte dann irgendwie gesagt, dass für mich eigentlich eine E-Klasse genau der richtige Wagen wäre. Und dann hatte er mal so ein bisschen geguckt, was gerade zum Angebot war und hat mir dann eigentlich mehr oder minder dann eben einen 211er angeschnackt. Das war Baujahr 2009, meine ich. Und da sagte er, dass eben ab 2007, also auf jeden Fall würde es dann die 2009er Variante beinhalten, haben die dann auch diese Rostprobleme deutlich besser in den Griff bekommen. Und dann habe ich dann halt mir diesen 211er gekauft und bin damit absolut zufrieden gewesen. Da war ich dann eigentlich überzeugt davon. Also das war, was ich vorher mit dem 124er so angetestet habe, sage ich mal, oder was ich so light kennengelernt habe, das war dann mit dem 211er plötzlich, wo ich dachte, boah, das ist echt ein toller Wagen. Da hat man eben auch noch die sänftenartige, bin irgendwann mal den Wagen meines Chefs gefahren. Das war dann auch eine E-Klasse, aber eben eine aktuelle. Fand ich vom Fahren her nicht so sänftenartig, also hat mir nicht mehr so zugesagt. Da muss ich sagen, fand ich den 211er wirklich richtig gut. Mag sein, dass vorher und hinterher auch andere auch so fahren, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber dieser war wirklich mega, absolut super. Ja, da war dann, das war auch so eine Never-Ending-Story, da sind die Injektoren, das war halt auch ein Diesel, ein Injektor war undicht, der musste erneuert werden, dann ist das nicht nachgeschliffen worden, der Sitz. Dann ist der neue Injektor wieder undicht gewesen, also wieder alles auseinander basteln da vorne, das habe ich machen lassen. Und letztendlich hat sich dann rausgestellt, wenn man das so über Bekannte und so weiter machen lässt, also richtig bekannt waren mir diese Leute eben nicht, dann hat man dann irgendwann Glück oder eben auch nicht. Ich hatte eher nicht so Glück, weil da wurden ein paar Schrauben vergessen und dann war das eigentlich so der Tod des Motors und damit war dann die Geschichte 211er irgendwie nach knapp einem Jahr für mich auch schon wieder erledigt. Naja, sehr schade, sehr, sehr, sehr schade. Habe ich wirklich sehr, sehr, sehr drum getrauert. Das war wirklich ein schöner Wagen. Ja, dann bin ich jetzt, ich weiß gar nicht, wo liegt gerade. Mit dem Motorrad bin ich natürlich viel gefahren dann, aber nee, da ist kein Stern dran, das stimmt. Aber hat Mercedes ja auch mal hergestellt, ne? Motorräder.
Ja, so ganz, ganz früh gab es ja so Zweiräder, die da so hergestellt worden sind, genau. So die Vorläufer. Ja. Da gab es tatsächlich was.
Ja, war nicht wirklich.
Aber so, boah, so gar nicht im Thema. Also ich weiß, es gab irgendwas Zweirädriges. Was das genau war,
Ja, ich bin da auch nicht drin. Also ich bin da nur drin, so weit, dass ich das mal gesehen habe. Irgendwo war so ein Ding, ich weiß das auch nicht mehr so genau, Bilder oder habe ich es irgendwo im Museum gesehen oder
was, aber Mercedes-Museum,
das war nichts, was jetzt. Ja, das war nichts, was jetzt echt in Serie gegangen ist, glaube ich, also was nicht in Massen verkauft wurde, sondern wahrscheinlich nur ein paar Mal oder wenn es überhaupt verkauft wurde, weiß ich nicht, ob es nur Prototypen waren oder was. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt letztendlich mir, wie gesagt, wieder den 124er gekauft und gedacht, Mensch, das versuchen wir nochmal mit dem Wagen. Der ist jetzt allerdings wieder in der Werkstatt, also aktuell bin ich wieder zweirädrig unterwegs oder in diesem Fall mit dem Wagen meiner Freundin. Also ich habe gute Hoffnung oder bin guter Hoffnung, dass wir das in den Griff kriegen mit dem 124er. Da ist tatsächlich der Marder drin gewesen. Naja, das hat zu vielen Stromausfällen und durch Sicherungen, die durchbrennen und so weiter geführt. Na, da müssen wir jetzt mal gucken. Also ein Hauptkabel haben wir schon gefunden, was da zerstört wurde. Aber naja, müssen wir weitersuchen. Ne?
Ja, Marder ist tatsächlich immer so ein Thema. Das ist ein bisschen schwierig da. Ja, dem Herr zu werden, ne? Das ist ein
bisschen. Das ist so, genau. Das war letztes Mal in unserer Tour, wo wir, hatte ich ja letztes Mal von erzählt, von der Tour in den zur Mecklenburgischen Seenplatte sind wir gefahren. Genau. Da ist das gewesen.
Also da war das noch nicht mal war das nicht mein heimischer Marder?
Nein, nein, kein Bremer Marder.
Die machen sowas nämlich nicht.
Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Die gucken vorher aufs Kennzeichen und wissen, ob sie dürfen oder nicht.
Genau.
Ja, die ja ist schade. Ist ne? Sehr, sehr schade. Jetzt steht der Wagen halt wieder und meine Freude ist sehr getrübt, muss ich sagen. Also tatsächlich bin ich da etwas angefressen, dass es so ist. Aber gut, nützt ja nichts.
Aber auch das geht vorbei und es wird repariert und dann natürlich. Ist gut.
Und ich freue mich dann einfach noch mehr, dass ich irgendwann dann mal in diesem Auto sitzen kann.
Ja, das glaube ich. wo du so jetzt gerade die Story erzählst, so von Nachbarschaft, BMW, Mercedes-Lager, da frage ich mich gerade, ich meine, die Region passt nicht, das ist mir klar, aber ich frage mich jetzt gerade, ob du und Nino vielleicht in der Nachbarschaft aufgewachsen seid, weil er erzählt die Story genau andersrum. Er ist halt im Mercedes-Lager aufgewachsen und der Nachbar war fanatischer BMW-Fahrer. Vielleicht kanntet ihr das schon mal.
Ja, ich bin sicher, diese Geschichte können ganz viele erzählen. Also wie mit anderen Automarken gibt es das ja auch. Aber wie gesagt, das ganz klar, diese Geschichte wird wahrscheinlich, ich sag mal, jede zweite Straße, jeder zweite Weg haben. Das ist, glaube ich, was ganz Gängiges.
Also in meiner Zeit vorm Führerschein, ich hatte halt tatsächlich so eine Handvoll ältere Freunde, die alle schon Führerschein hatten. Ich war halt anderthalb Jahre jünger, dementsprechend noch halt mit dem Motorroller unterwegs und da gab es eigentlich immer nur zwei Lager. Entweder du warst bei den Leuten im Opel-Lager oder du warst bei den VW-Freaks. Genau. Was anderes gab es da nicht. So, und,
das ist das Ganze in noch etwas bezahlbarer vielleicht. Das ist das, was die Jugendlichen machen und wenn man dann etwas älter ist, dann hat man wahrscheinlich BMW und Mercedes gehabt.
Ja. Also ich war früh, keine Ahnung, zu der Zeit, ich war auf so vielen Opel-Treffen, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe mich grundsätzlich für Autos schon interessiert. So, was kann man damit machen? Der eine hat die Idee, der baut das so und so. Aber mich hat halt diese Marke nie interessiert. So nie. Aber ja, das kam halt bei mir was später. Und wie das da alles so abgelaufen ist, wie ich überhaupt zum Stern gekommen bin, das hört ihr in der ersten oder zweiten Folge. Ich würde es unten in die Shownotes nochmal verlinken. Ich glaube, es war in der ersten Folge, in unserer Vorstellungsfolge, wo Nino so ein bisschen erzählt, wie er, ich will immer sagen, auf den Hund gekommen ist, auf den Stern gekommen ist und wie das Ganze bei mir so vonstatten gegangen ist. Hört da mal rein. Auch ich finde recht interessante Geschichten, was da so, wie sich da so die Wege gefunden haben und wo wir dann heute angekommen sind. Aber auch du machst ja noch dein Buchdeckel der Mercedes-Geschichte noch gar nicht zu. Wir erfahren ja jede Woche Neues zu deinem 124er, was da passiert, wo es dann mal so ein bisschen hapert oder wo man einfach nur Freude haben kann. Aber auch du hast ja eine relativ konkrete Idee eines nachfolgenden Autos eigentlich schon, ne? Was ist das denn, wo du so Interesse dran hast?
Ja, in der Tat. Also wenn ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem 124 oder so wird, aber
die sind
trotzdem, denke ich. Ja, gut, also das eine schließt das andere nicht aus. Also ich denke jetzt tatsächlich darüber nach, eine R-Klasse haben zu wollen. Habe ich mir jetzt einige Dinge gelesen und angeguckt und so weiter und ich finde den wirklich toll. Also es ist wirklich, das ist ja nochmal ein Kombi-Upgrade sozusagen. Die sind ja tatsächlich, also in Gebrauch natürlich, klaro, sind die auch meistens recht gut ausgestattet und sind halt preislich recht attraktiv. Das muss man auch dazu sagen. Und ich finde den wirklich, ich mag den. Also das ist wirklich ein großes Ding und da kann man auch eine Matratze wunderbar reinlegen. Das Ganze halt nochmal, wie gesagt, das ist ein hoher Kombi. Und ich finde den in langen Versionen, boah, ist extrem, extrem schönes Ding. Also ich mag den tatsächlich.
Ja, also muss ich auch gestehen, die R-Klasse gefällt mir auch ganz gut. Allerdings erst mit der Modellpflege. Also wir reden dann
richtig
von den,
ja,
Modellen,
genau. Ja.
Ab Baujahr 2010. Da war die große Modellpflege, genau. Und dann hat man halt die Scheinwerfer. Also das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk, was mir so wirklich in Sinn da kommt, sind wirklich die Frontscheinwerfer. Also die sahen genau. Bei der Markteinführung 2007 kam eine kleine Modellpflege. 2005 war die Einführung. Da sahen die ja sehr merkwürdig aus, muss ich sagen. Und 2010 ist man ja hingegangen und hat optional waren die Tagverleuchten und LED-Technik, aber halt Bixenon-Scheinwerfer wurden halt eingeführt und die haben halt so eine ganz andere Form bekommen und die machen das Auto deutlich eleganter, viel, viel schöner. Und Außenspiegel wurden so ein bisschen ersetzt. Da hat man vorher irgendwie, ich weiß gar nicht, welche vorher dran war, aber bei der Modellpflege sind die einfach von der damalig aktuellen C-Klasse dran gekommen, haben sich so ein bisschen angepasst an das Fahrzeugbild, was man so von Mercedes gewohnt war. Und ja, die haben das Auto halt, also aus meiner Sicht, richtig aufgewertet. Also ein richtig schönes Fahrzeug. Wenn du jetzt sagst, ja, dann halt die Langversion, eine etwas längere, da reden wir von 5,15 Meter. Also der ist tatsächlich noch mal länger als ein E-Klasse-Kombi, sei es 2,10, sei es 2,11. Die sind 4,80 Meter, 4,85 Meter. Da hat man echt noch mal ein ganzes Stück mehr Auto. Das ist schon Wahnsinn. Und auch von innen finde ich die echt schön gestaltet. Die sehen echt schön aus, die Fahrzeuge. Da wäre ich tatsächlich auch dabei. Also da hätte ich auch Spaß dran. Allerdings bin ich ja immer der Freund von großen Motoren. Das weißt du ja auch. Und da gab es ja tatsächlich auch den R63 AMG. 4-Matic in dem Fall.
Genau.
510 PS, 630 Newtonmeter. Das,
yes,
das wäre meiner, das wäre meiner, definitiv.
Ja, ja, da denke ich halt auch, ob das einer sein kann.
Ja, warum
doch,
nicht?
In der Tat. Also ist schon, wollte ich sagen, das ist schon ein schönes Gerät. Da denke ich halt tatsächlich drüber nach. Ja, und wenn der da noch schöne Felgen drauf hat oder so, das ist schon wirklich ein schönes Gerät, muss man wirklich sagen. Und ich mag ihn auch von innen wirklich, der sieht edel aus. Also, ja, weil kann ich mir gar nicht vorstellen, warum der nicht so gelaufen ist. Ist ja hier in Deutschland wenig oder nicht so wirklich vertrieben worden, mehr in Amerika, ne?
Also der war eigentlich tatsächlich so ein bisschen so auf den US-Markt konzipiert, lief da aber auch eigentlich gar nicht so, ne? Das war aber trotzdem der Hauptabsatzmarkt. Also da sind die meisten Einheiten rausgegangen. Nach China hat man die tatsächlich noch ein bisschen länger angeboten. Also gebaut sind die eigentlich von 2005 bis 2017. In China konntest du tatsächlich offensichtlich Restbestände. Du konntest ihn bis 2018 noch offiziell dort neu kaufen. Das heißt, die Kisten mussten rumgestanden haben. Ist echt schwierig. Also es sind ungefähr, man liest so von 200.000 Stück gebaut worden. Das ist natürlich, wenn man das jetzt mit Zahlen vom 124er vergleicht, ist das nichts. Ne? Also es ist halt gar nichts.
Ja,
ja, schade tatsächlich. Was wir hier noch in der Liste stehen haben, ist tatsächlich so ein paar Zulassungszahlen auf den deutschen Markt bezogen. Zwischen 2005 und 2013 wurden 18.680 Fahrzeuge neu zugelassen. Der Hauptanteil davon allerdings direkt 2006. Dann wurde es 2007, 2008 brach es schon ein. Und bei 2009 war es fast nur noch die Hälfte. Dann ebbte das nochmal so ein Schwappen nach oben und dann war da relativ Schicht im Schacht. Also da war dann gar nicht so viel. Ich weiß halt auch nicht, ob vielleicht die Käufer auch so ein bisschen irgendwie da ein bisschen verunsichert waren. Also eingeführt wurde die Klasse als Grand Sports Tourer. Mercedes hat es einfach abgekürzt mit GST. Das war was Neues, da konnte keiner was mit anfangen. Und man hat dann relativ schnell, also 2007, zwei Jahre nach Markteinführung, hat man das ganze Ding dann in SUV Tourer umbenannt, was auch wiederum eine Bezeichnung war, die es so eigentlich gar nicht gab. Und ich weiß gar nicht, ob 2007 überhaupt schon einer wusste, was ein SUV grundsätzlich sein soll. Und dann ein SUV Tourer, was ist das jetzt? Ich glaube, man hat einfach seine Käuferschaft da selber einfach so ein bisschen mit verwirrt und ja, ich glaube, man hat einfach ein Fahrzeug gebaut, was einfach aus der Zeit fällt. irgendwie. Also, ich weiß es nicht. Also,
wie man es anders hätte anbieten sollen, aber.
Ja. Also ich weiß es halt auch nicht.
Ich habe letztens so ein Ding vor mir gesehen, wusste überhaupt nicht, was das für eine Nummer ist. Und habe gedacht, Mensch, das ist aber ein Riesending. So, ne? Und habe den dann von der Seite gesehen und so. Und habe gedacht, ui, das ist wirklich ein schöner Wagen. Aber weiß ich nicht. Ich meine, letztendlich, du kaufst ja nicht den Namen. Also du kaufst ja nicht, ob das jetzt Grand Tour Sport ist oder so. Wenn du den stehen siehst, und das ist ja die Frage, warum haben die sich die nicht in die Autohäuser gestellt?
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt auch nicht,
wenn
man jetzt so 2005 überlegt, das war ja jetzt eigentlich auch nicht so die Zeit, dass man sagt, boah, jetzt braucht man unbedingt mehr Kleinwagen. Also es ist ja jetzt nicht gerade so ein Jahrzehnt oder ein Bereich in der Zeitachse, wo man sagt, nee, genau. Da waren die Leute gerade auf Sparen. Ne? Als damals die dicke S-Klasse, der 140er rauskam, haben sie gesagt, boah, so ein Riesenpanzer, das passt nicht in die Zeit, das wollen wir eigentlich nicht. Ist es nachzuvollziehen, warum dieses Auto Probleme hat. Es war eines der besten Fahrzeuge seiner Zeit, aber der Ruf zu der Zeit war halt eine Katastrophe. Gleiches Problem oder ein ähnliches Problem, Opel Calibra, ein Mega-Auto, optisch, geil. Aber wenn du da reinguckst, denkst du, du bist 20 Jahre nochmal zurück von außen. Ein Mega-Auto zu der Zeit war das viel zu modern. Und du hast dich reingesetzt und hast gedacht, du sitzt in einem alten Ascona. Also das hat halt einfach nicht zusammengepasst. Vielleicht hat sowas da irgendwo mit reingespielt, dass der Käufer gar nicht so richtig wusste, wo bin ich da jetzt zu Hause. Und wenn man dann überlegt, wie die Karre halt ausgesehen hat, jetzt sage ich mal ganz bewusst Karre ein bisschen negativ behaftet. Du nimmst eine R-Klasse, wo keiner weiß, was soll das jetzt überhaupt sein. Und dann guckst du in dieses Froschaugengesicht vor der zweiten Modellpflege und hast dann so ein aufgebockte A-B-Klasse, wo keiner weiß, was ist es jetzt eigentlich. Das ist tatsächlich dann echt so ein bisschen schwierig, da dann zu sagen, okay, ich nehme das halt und fahre jetzt keine E-Klasse. Ne, das ist dann da irgendwo vielleicht auch daran so ein bisschen geschuldet, dass man so gar nicht weiß, wo ging die Reise oder wo sollte die Reise da hingehen. Also vielleicht war das auch echt so ein Punkt, dass man gesagt hat, ja, ich kaufe mir halt lieber irgendwie was man kennt, was Bestand hat. Ich kaufe mir eine E-Klasse, wenn ich ein Kombi will. Ich kaufe mir eine S-Klasse, wenn ich was Luxuriöses haben möchte. Ne? Und wenn ich halt einen Van will, nehme ich mir halt einen Vito. Ne? So, vielleicht hing das damit tatsächlich zusammen.
Kann sein. Das ist halt irgendwie eigentlich so, dass das Missing Link hätte sein können, ist aber eben so nicht verstanden worden. Ja, zwischen dem Vito und der E-Klasse.
Das ist halt echt da. Vielleicht ein bisschen schief gelaufen, ne?
Aber ich finde ihn halt, ich finde ihn sehr unterbewertet. Also, dass der nicht, also unterbewertet meine ich insoweit, dass der einfach übersehen wird, komplett. Ich meine, jetzt ist er natürlich nur auf dem Gebrauchtmarkt zu kriegen, klar, ist nicht mehr so viel. Aber dass der so, also ich habe, wie gesagt, vor ein paar Monaten habe ich ihn das erste Mal gesehen. Habe ich noch nie gesehen.
Ja, also ich sehe hier in der Nachbarschaft, also in der leicht entfernten Nachbarschaft, da stehen so zwei rum, aber das war es dann auch groß. Also man sieht sie relativ selten und ich finde halt, das Schöne an diesem Auto ist eigentlich, auch wenn du damit jetzt auf Mercedes-Treffen fährst, du wirst, wenn du Glück hast, bist du der Einzige mit diesem Fahrzeug. Und wenn du noch mehr Glück hast, findest du Gleichgesinnte, die auch eine R-Klasse fahren, aber es gibt halt auch viele, die kennen dieses Auto überhaupt gar nicht. Die wissen überhaupt nicht, dass es das mal gegeben hat. Und dann guckt man natürlich umso länger und versucht dann da irgendwie zu erkennen, ja, was ist es jetzt eigentlich? Weil im Endeffekt, so rein optisch ist es ja schon, wie du auch selber gesagt hast, eine geile E-Klasse in hoch. So, und das trifft es eigentlich. Ne? Vielleicht hätte man das Ding irgendwie, ich meine, vom Modellnamen her passt es nicht zu Mercedes, aber hätten die das Ding E-Klasse Max oder sowas genannt? Oder E-Klasse Grand Tour oder whatever. Vielleicht wäre es das gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, aber es ist Zukunftsmusik.
Ja, ich finde halt auch, wenn man das jetzt auf heute so ein bisschen überträgt, ne? Wenn du jetzt sagst, das wäre mal dein Wunsch, so der aktuelle GLE, GLS, so dieses Aufgebockte, ist ja eigentlich davon auch so leicht inspiriert. Ne? Und ich würde sagen, die R-Klasse, die du dir in einer gewissen Zeit zulegst, wird dann vielleicht einmal durch ein GLE abgelöst in der fernen Zukunft.
Ja. Ja, das, ich weiß, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal mich um den 124er kümmern. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste und dann muss ich mal gucken, wie es damit so läuft. Und dann der entscheidet letztendlich, je nachdem, wie er läuft, entscheidet er, wie schnell ich dann sage, ich muss mir jetzt doch nochmal eben irgendwas als Daily Driver da kaufen. Nochmal eben, was hört sich so an, als wenn ich das einfach so mal eben nebenbei und so nicht. Aber genau, ich kümmere mich erstmal um den 124er, oder dass der vernünftig auf die Straße kommt. Und dann entscheidet sich das weiter, wie das läuft. Ob ich dann, ich sag mal, Bedarf an eher ein Reisefahrzeug habe, sag ich mal, der dann wirklich allen Komfort hat, oder ob ich dann sage, der 124er reicht so aus. Also es ist tatsächlich die Frage, ob man dann sagt, dass man den 124er langfristig dann doch eher als ich sag mal, Wochenendfahrzeug nimmt und dann das eine R-Klasse dann das tatsächlich aktuelle, der Daily Driver ist. Ne? Ja. Das muss man halt sehen.
Ja, ich sag mal, auch wenn der 124er mit Jahr zu Jahr immer wieder älter wird und meinetwegen top in Schuss ist und auch alles auf Stand ist, vielleicht möchte man dann auch ganz bewusst den dann weniger fahren und dann halt das Alltagsfahrzeug halt ersetzen. Ne? Dann haben wir jetzt soweit, denke ich, so ziemlich alles Interessante, zumindest im Mercedes-Thema, so über dich erfahren, nehme ich an. Hast du noch irgendwas, was du an die Zuhörer noch loswerden magst, was wir jetzt irgendwie ein bisschen unterschlagen haben? Oder ist das so, was Jörn so ausmacht, zumindest aktuell?
Ich wollte sagen, also das sind jetzt so die Dinge, die mir jetzt so eingefallen in den Kopf gekommen sind. Ich glaube aber, dass man immer noch mal, wenn wir so die nächsten Male uns zusammen hier treffen, dass ich dann auf jeden Fall immer noch mal hier das eine oder das andere sicherlich zum Besten geben werde.
Ja, und das wäre ja auch deine persönliche Mercedes-Story dann Woche für Woche weiter mit begleiten und
ganz genau.
Da immer wieder dann über die neuesten Erkenntnisse, über die neuesten WWchen, über die neuesten, ich will es nicht Baustellen.
Und ich kann dir sicher sein. Sei dir sicher, da gibt es so einige. Ich bin ja immer gerne der Erste, der solche Sachen hat und erzähle auch gerne darüber. Aber das, ich sag mal, da habe ich immer viel Dinge, die so passieren, wo andere immer sagen, Mensch, wieso passiert dir eigentlich das immer? Insofern bleibt es spannend.
Das bleibt spannend, ja. Halten wir das einfach mal fest. Dann danke ich auch in diesem Rahmen dir ja für die Aufnahme heute und würde sagen, das war's für diese Folge für heute. Das war's zu deiner persönlichen Story bis zum Tage der Aufnahme heute und alles Weitere erfahren wir in kommenden Folgen. Bedanke mich einmal bei dir und bei unseren Zuhörern und wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch.
Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal.